Die neue Predigtreihe, die wir letzten Sonntag gestartet haben, heißt ja Erfüllt Leben in der Tiefe. Sie bereitet den Pfingstmontag in Liebenzell vor, denn am Pfingstmontag findet immer der LGV-Tag statt, also der Gemeindetag für unsere Liebenzeller Gemeinschaften in unserem Gemeinschaftsverband. Und das Motto an diesem Tag heißt eben Erfüllt Leben in der Tiefe. Wer genaueres wissen will, darf sich gerne auch draußen mit diesen Flyern eindecken. Henning hat mir jetzt was vorausgenommen, denn mir ging es wie ihm. Denn ich habe eine erste Frage auch an euch. Was habt ihr bei diesem Thema, bei diesem Motto gedacht und empfunden? Oder wenn ihr es heute zum ersten Mal hört, was denkt ihr dabei? Erfüllt Leben in der Tiefe. Sehr schön getrennt, so erfüllt Leben, ja, das will ich schon, aber so Leben in der Tiefe, eigentlich eher nicht. So würde ich das nicht ausdrücken, das ist eher so genau der gleiche Psalm ist mir durch den Kopf gegangen, so aus der Tiefe rufe ich, Herr, hilf mir. Und dann ist Tiefe mitunter auch etwas, was nicht so schön ist. Deswegen erfüllt Leben in der Tiefe. Einfach mal Handzeichen, wer hat das eher positiv gesehen? Mit der Handzeichen. Erfüllt Leben in der Tiefe, wer hat das eher negativ gesehen? Wer war eher unentschlossen? Das haben sich jetzt so nicht alle gemeldet oder sich vielleicht auch noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und das liegt eigentlich auch mit am Wort tief, der Tiefe, denn tief ist ein Wort, das wir auch benutzen, um etwas zu verstärken, ähnlich wie das Wort sehr. Und dann kommt es doch auch einfach nur auf den Zusammenhang an, wie wir das Wort benutzen. Da heißt es eben, wenn es tief erschüttert, tief verletzt, tief enttäuscht, tief am Boden. Schon mal gehört, ne? So drücken sich manche aus. Oder eben auch tief berührt, tief verwurzelt, tief erfüllt, tief verbunden, tief gegründet. Hört sich gleich ganz anders an. Tiefe in Gott, wenn wir in ihm verwurzelt sind und gegründet sind, dann ist das positiv, auch für unser Leben. Aber wenn es zur Tiefe kommt in Schwierigkeiten und Tiefe nur im Abgrund gespürt wird, dann haben wir eher negative Gedanken. Wobei es dann eben gut ist, wenn man weiß, zu wem man gehört, dass man auch so eine Tiefe ertragen kann. Deswegen tief erfüllt Leben in der Tiefe. Ich bin sehr gespannt auf diesen Tag, an Pfingstmontag, wo das jetzt auch noch hinführt. Heute ist das Thema tief verwurzelt. Ich habe aber vorher noch ein paar andere Fragen an euch. Ich weiß nicht, ob man das so fragen darf, hier so im frommen Schwabenland, Entschuldigung. Aber wer von euch hat schon mal einen Lottoschein ausgefüllt? Bitte um Handzeichen. Also ich will jetzt nicht wissen, ob ihr was gewonnen habt. Ich habe das gemacht als kleines Kind. Ein einziges Mal habe ich einen Lottoschein ausgefüllt. Ich habe den gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie ich dran gekommen bin. Ich habe den ausgefüllt. Ich wusste irgendwie 6 aus 49. Denn als Kind gab es damals noch im Fernsehen die Ziehung der Lottozahlen. Kann man vielleicht auch heute noch sehen, wahrscheinlich sogar. Aber dann hat sich so ein Rad gedreht mit 49 Kugeln und dann sind da 6 Kugeln ausgewählt worden. Also ich wusste, 6 Kreuze machen, ich bin dann auch, wusste auch wohin, in den Tabakladen gegangen, hat ganz schön gestunken da drin und habe das gereicht. Und ich hatte sogar eine Mark dabei. Hat nicht geklappt, ich war erst 10, so etwa. Hat er nicht gewollt, hat nicht geklappt. Und wie gesagt, ich habe nichts gewonnen, fand ich blöd, hat mich geheilt für alle Zeiten vom Lottospielen. Jetzt noch eine biblische Frage. Wer kennt den Psalm 1 auswendig oder weiß so ziemlich gut, was da drin steht? Auch bitte ich um Handzeichen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. So der Auftakt. Aber da steht dieses Wort, und so fängt der Psalm auch an, zumindest bei Luther, wohl dem. Ist jetzt nicht unbedingt so die Sprache, die ich in meinem Alltag gebrauche. Aber da kann man dann nachsehen auch, was steht jetzt eigentlich da, oder wie drücken das andere aus. Also freuen darf sich jeder, der glücklich ist, selig ist. Das ist das Wort, was wir aus der Bergpredigt in Seligpreisungen kennen, wenn man das vom Alten Testament ins Griechische übersetzt, und dann, also das ist dasselbe Wort. Glücklich sein, darum geht's in diesem Psalm. Jetzt noch eine weitere Frage: Was hat denn Lottoschein mit dem Psalm 1 zu tun? Muss man ein bisschen denken. Es geht um Glück. Glücklich sein. Auch wenn es unterschiedliches Glück ist. Einmal sicherlich materielles Glück und dann aber eben auch Lebensglück. Wohl dem, glücklich der, selig ist. Also wohl dem, der einen Lottoschein ausfüllt und gewinnt. Oder eben auch wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass jemand, der Lotto spielt, Glück haben wird und gewinnt. Auch einen größeren Betrag jetzt vielleicht. Gewinnchancen, wird einem immer wieder gesagt, 1 zu 140.000. Glücksspiel macht, kann süchtig machen, deswegen gibt es Whitelists und Hilfen. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Glück haben werden, wenn wir den Psalm 1 befolgen. Und darum soll es heute gehen. Zwei kurze Bibeltexte sind für diesen Sonntag vorgeschlagen. Und ich habe euch dafür ein Bild mitgebracht. Jetzt kein Foto, wäre ein bisschen schwierig gewesen. Aber ein Bild, das etwas ausdrückt. Zum Psalm 1 und zu Jeremia 17. Den Text hat uns Henning vorher schon einmal genannt. Und ich möchte diese beiden Abschnitte aus der Bibel lesen. Zuerst aus Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ich habe jetzt ein bisschen andere Übersetzung als die Luther-Übersetzung, das ist hier auch jetzt nach der Elberfelder-Übersetzung. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Und dazu jetzt der Abschnitt aus Jeremia 17. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn selbst wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ich möchte zuerst in einem ersten Teil der Predigt darüber sprechen, was das Wachstum hindert für einen Baum und mit dem wir als Menschen verglichen werden in diesen Texten. Danach möchte ich darüber sprechen, was das Wachstum fördert, und zum Schluss auch darüber, was ich erwarten kann. Es soll also zuerst darum gehen, was das Wachstum des Baumes hindert. Und in beiden Bibelabschnitten steht, was gefährlich ist für das Wachstum. Im Psalm 1, gleich im ersten Vers, und in Jeremia in den beiden Versen, direkt vor den Versen, die ich eben gerade gelesen habe. Ich möchte es kurz zeigen hier. Das, was gefährlich ist, ist dem Rat der Gottlosen folgen, den Weg der Sünder betreten und im Kreis der Spötter sitzen, nach Psalm 1. Und nach Jeremia 17, wer sich auf Menschen verlässt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Im nächsten Vers geht es dann weiter, der ist wie ein Strauch in der Wüste und nicht wie ein Baum an Wasserbächen. Das sind die Gefahren. Also, uns wird gesagt, wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen. Weder auf die Eltern, noch auf Lehrer, noch auf Freunde, noch auf den Ehepartner. Wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen und dabei vom Herrn abweichen. Nur in dem Vergleich natürlich. Wer sagt, du bestimmst jetzt mein Leben und meint einen Menschen, der weicht vom Herrn ab. Und das ist gefährlich. Der gleicht dann auf einmal nur noch einem Strauch in der Wüste. Der ist eben nicht gesegnet. Stellt sich selbst ins Abseits, wie in einen Fluch. Oder ist eben nur dieser Strauch in der Wüste im Bild gesprochen. So warnt Gott selbst sein Volk durch den Propheten Jeremia. Im Psalm, in den ersten Teil, da geht es um unseren Umgang mit Menschen, die ohne Gott leben. Das sind nicht unbedingt böse Menschen. Das sind einfach Menschen, die sagen, sie brauchen keinen Gott, sie wollen keinen Gott und sie leben einfach nicht mit ihm. Sollen wir uns von ihnen fernhalten? Weil sie nichts mit Gott zu tun haben? Gott fordert uns nicht auf, aus dieser Welt herauszugehen. Und Jesus betet für seine Jünger, ich bitte nicht, Vater, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst, sondern dass du sie in dieser Welt gebrauchst. In Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet von Jesus für seine Jünger. Gott liebt die Menschen und will sie gewinnen. Die Frage für mich oder das, was gefährlich ist auch für mein Wachstum, ist ja, lasse ich mich auf ihre Meinung ein, auf das, was sie bestimmt? Verlasse ich mich auf den Rat von Menschen, die Gott nicht kennen? Fange ich an, wie sie zu reden? Welchem Rat folge ich? Oder lästere ich mit, wenn die über irgendjemand lästern? Und ich habe so denken müssen, gut, ich treffe vielleicht gar nicht mehr so viele gottlose Menschen, weil ich einfach wenig Kontakte habe, meine Kontakte anders pflege, über mein Smartphone, mein Handy. Denn wir kommen ja nicht nur in der realen Welt mit Menschen in Kontakt. Und auch da gibt es viele Menschen, die ohne Gott leben. Ich habe Kontakte über die Social Medias, über meine Handykontakte, ihr sicher auch. Und auch da gilt es eben nicht, alles mitzumachen und alles zu posten, nur weil es die anderen ja auch tun. Im Internet, da gibt es manchmal so Filterfunktionen, die man einsetzen kann. Manchmal ganz geschickt, wenn man Kinder hat, die schon mit dem Smartphone umgehen wollen, dass man da Filter reinsetzen kann. Aber manchmal brauchen wir sie selber. Paulus gibt uns gute Filter für unsere Kommunikation. In Philipper 4, Vers 8 und auch in Epheser 4, Vers 29 habe ich einfach mal zwei Verse jetzt hier mit an die Wand geworfen. Und da heißt es, nimm einen alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was liebenswert ist, alles, was wohl lautet, also gut klingt, ist es etwa eine Tugend, ist es etwa ein Lob, darauf seid bedacht. Darum soll es uns gehen. Und das sind einige Filter für das, wie wir reden oder was wir schreiben. Aus Epheser 4 noch, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also klar, man kann eine Sprachnachricht machen, ist auch immer möglich, aber auch kein schlechtes Wort soll von unserer Hand geschrieben werden, kann man sicherlich auch dazu nehmen. Was gut ist, was wahr ist, was ehrbar ist, was gut klingt. Und sicherlich auch noch als letzter Filter, hätte Jesus das gesagt? Hätte Jesus das geschrieben, wenn ich im Zweifel bin? Und dann lieber lassen, denn das hindert Wachstum. Da mache ich mit, wie alle das machen. Da sitze ich auf einmal bei den Spöttern, bei denen, die Gott nicht kennen. Dass ich Gott kenne, das verändert alles in meinem Leben. Ich will kein Strauch in der Wüste sein, sondern ein starker Baum an Wasserbächen. Jetzt zum Zweiten, was fördert? Oh. Was fördert das Wachstum des Baumes, mit dem ich verglichen werde? In Psalm 1, es ist ja wie eine Einleitung für das Gebets- und Liederbuch der Bibel. Aber der Psalm 1 ist weder ein Gebet noch ein Lied. Also es gibt wohl Lieder über den Psalm 1, habe ich auch mal eins gelernt. Aber eigentlich ist das eher so etwas wie so eine Eingangstür für das Psalmbuch, für die Lieder und für das Gebet. So eine Grundlage, auf die es ankommt. Zum einen das Fernhalten von Spott und schlechtem Reden, aber eben auch das Gewurzeltsein, das Kennen von Gottes Wort, auf das es ankommt. Und das gibt die Grundlage für unsere Gebete und für unsere Lieder, wenn wir uns da auch sonst im Wort Gottes auskennen. Meine Gebete und meine Lieder brauchen das Wort Gottes. Und dann nehme ich nochmal diese Stellen, wie es nicht sein soll, was das Wachstum hindert und setze dem etwas entgegen, was das Wachstum fördert. Dem Rat der Gottlosen, dem Weg der Sünder und dem Kreis der Spötter kann man etwas anderes entgegensetzen, etwas positiv entgegensetzen. Das steht jetzt so nicht im Psalm drin, aber das können wir daraus auch lesen, sondern Jesus folgen, das fördert. Den Weg mit Jesus gehen, er selbst ist der Weg. Und im Kreis meiner Geschwister sitzen, auch meiner Glaubensgeschwister. Deswegen sonntags zusammenkommen oder auch an anderen Stellen, bei anderen Möglichkeiten, mit denen zusammensitzen. Und auch das andere Wort, wer sich auf Menschen verlässt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, was entgegensetzen, sich auf Jesus verlassen und ihn leben von ganzem Herzen. Darauf kommt es an. Mit ihm reden, auf ihn hören. Denn Jesus will, dass ich ein erfülltes Leben habe. Das hat er sehr deutlich gesagt. Er ist der gute Hirte und er möchte, dass wir ein gutes, erfülltes Leben haben. Tief verwurzelt in ihm. Das ist das eine, aber dann noch zu den Worten, die selber in dem Vers drinstehen. Ich habe jetzt den Anfang vom Vers 1 jetzt nochmal zum Vers 2 mit rübergezogen. Glücklich nämlich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Lust am Gesetz, also der Psalm ist ja jetzt nicht für Juristen geschrieben. Und ob die Lust haben am Gesetz, ist auch noch mal eine Frage. Aber die müssen es kennen und lernen und müssen das lesen. Aber haben wir Lust auf Gesetz? Eher schwierig. Hier steht das Wort, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Torah. Und wenn ein gläubiger Jude Torah hört, dann geht sein Herz auf, dann freut er sich. Wir als Deutsche, die wir Gesetz hören, nicht die gleiche Reaktion. Hurra, Gesetz. Ja, wir haben auch in Deutschland viele Gesetze und wollen dann Bürokratie und anderes noch mit abbauen. Funktioniert alles nicht so richtig. Und jetzt soll ich Lust haben am Gesetz des Herrn. Warum kann ein gläubiger Jude Freude haben am Gesetz und ich nicht so? Weil er einen anderen Blick darauf hat. Er sieht im Gesetz, Gott redet mit mir, sagt mir, wie mein Leben gelingen kann. Zeigt mir die Freiräume auf, die ich brauche, in denen ich ein erfülltes Leben bekommen kann. Und deswegen freut er sich, wenn er das hört. Und dann sind das eben nicht nur die Verbote, die wir sofort immer hören, sondern es sind auch die Gebote, die auch mitunter große Verheißung haben, die mir aufzeigen, dass es um einen Freiraum geht, in den Gott mich stellt. Und deswegen eben Lust zu haben am Wort Gottes. Ich möchte deswegen auch viel weiter fassen, als nur auf das Gesetz zu sehen, sondern Freude zu haben am Bibellesen. Wer hat das? Traut sich da jemand zu strecken? Danke. Ist oft so schwer. Aber es lohnt sich. Das ist die Voraussetzung dafür, ein guter Baum zu werden im Vergleich. Frucht zu haben, verwurzelt zu sein, festzustehen. Wo dann Dürre und schwere Zeiten einem gar nicht mehr so viel anhaben können. Ja, wie finde ich Lust am Wort Gottes oder Freude am Bibellesen? Für einen Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln ausstreckt, ist das nicht weiter schwer zu wissen, was er braucht und was er sich holt. Aber für mich im Vergleich als Mensch, seine Wurzeln auszustrecken nach dem Wort Gottes, aber dann kann der Vergleich mir vielleicht gerade helfen. So wie der Baum eben das Wasser braucht für seine Nahrung, Licht natürlich auch von oben, aber auch so brauchen wir das Wort Gottes wie Nahrung. Wann schmeckt euch was oder was schmeckt euch? Und jeder von uns weiß, über Geschmäcker braucht man nicht streiten, jeder hat so seinen eigenen Geschmack, selbst beim Essen. Das wissen die, die das Essen machen, sehr genau. Und die eigenen Kinder, und man hat eigentlich nicht anders erzogen, aber es schmeckt nicht jedem. Und im Vergleich gesehen ist das auch bei uns so. Auch für uns ist das nicht leicht, für die Kinder Gottes, jetzt das so zu sehen. Ich habe mal den Ausdruck gehört, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ganz schön langer Liebesbrief. Liebesbrief ist ja gut, aber muss der so lang sein? Und wo lese ich das jetzt? Oder was brauche ich jetzt gerade in meiner Beziehung zu ihm? Ich soll auch nicht nur das nehmen, was mir schmeckt, nicht nur Nachtisch. Aber ich brauche Anleitung, ich brauche auch mitunter Gewohnheit, mich an etwas zu gewöhnen, um auf den Geschmack zu kommen. Und mir schmecken heute Sachen, die haben mir als Kind nun wirklich überhaupt nicht geschmeckt. Geschmäcker können sich verändern. Ja, an manchen Geschmack muss ich mich erst gewöhnen. Aber wenn ich das im Blick habe, der lebendige Gott redet zu mir, will zu mir reden und er hört ja auch auf mich, weil er mich so liebt, dann ist das etwas, was ich in einer guten Freundschaft ja auch habe und auch in einer Ehe. Jemand, der mit mir redet und mir zuhört. Das tut gut. Und ich darf reden und jemand hört mir zu. Und das nicht nur einmal in der Woche. Auch Gott ist jeden Tag für uns da. Auch von Montag bis Samstag, selbst wenn es keine Gottesdienste gibt. Und möchte mit uns reden. Und darauf Lust zu haben, daran Freude zu haben. Dazu müssen wir uns helfen. Gerade dann, wenn ich es eben alleine nicht schaffe oder wenn ich das nicht so in mir drin habe. Und es gibt dann eben auch so Durststrecken. Manche Zeiten, aber das richtig Spaß. Neue Bibelübersetzung oder wie auch immer. Und dann liest man mal auch ein ganzes Buch von vorne bis hinten durch, von den 66 Büchern, ja nicht vielleicht alle, dann auf einmal gleich ganz schnell hintereinander weg. Aber es ist möglich. Im Bibeljahr gab es Veranstaltungen, da wurde die Bibel von vorne bis hinten gelesen, hat man eine ganze Zeit lang gebraucht dafür, aber dann wurde die von vorne bis hinten gelesen, nicht einer alleine, gab dann nur bestimmte Zeiten, wann mal jemand dran war, aber ohne aufhören, kann man machen. Ja, dieses täglich über Gottes Wort nachdenken ist wichtig und manchmal auch nächtlich. Also ich wünsche euch, wenn ihr einen guten Schlaf habt, ich hatte heute Nacht keinen. Lisanne war einfach ein bisschen unruhig und wollte nicht schlafen und dann wacht man halt einfach auf. Aber dann sich nicht nur zu ärgern. Ich hatte das Glück, dass ich wusste, ich muss predigen und ich habe über Gottes Wort nachdenken können. Aber das klappt auch an anderen Tagen. Einfach sich dann zu sagen, Herr, ich liege jetzt wach, ist echt blöd und gebetet habe ich auch schon, aber gib mir einen guten Gedanken von dir, über den ich nachdenken sollte. Das lohnt sich. Manche stehen extra früh auf, noch in der Nacht, um Gottes Wort zu lesen und sich Zeit zu nehmen für Gott. Und manchmal ist die Nacht besser genutzt zum Nachdenken über Gottes Wort, als sich nochmal eine Serie reinzuziehen oder irgendein Spiel zu spielen am Handy. Auch wenn das andere einfacher ist. Aber es lohnt sich für meinen Zustand, wenn ich ein Baum werden will, der gute Wurzeln hat und feststehen kann. Also ein Baum braucht Wurzeln, also hier ist kein Foto, das hat sicherlich jeder gemerkt, denn da unten, also wenn man das so merkt, da sind die Wurzeln mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ganz genau so aussieht da unten drin, ob das mit den Bäumen so stimmt, auch mit dem, was da dargestellt ist, aber Wurzelwerk kann enorm sein. Manchmal gibt es natürlich Pfahlwurzeln, es gibt welche, die sind weiter. Manchmal sieht man das, wenn ein Baum durch einen Sturm umgefallen ist. Was für Wurzeln da unten drin sind. Manchmal halten sie ihm auch nicht, aber der steht hier ziemlich sicher. Dann merkt man, es ist nicht nur wichtig, dass der oben mit den Blättern an der Sonne sich labt und am Wind und dem, was von oben kommt, sondern wie gut es ist, dass er verwurzelt ist. Es gibt Halt. Ich weiß nicht, ob ihr die Versuche mitbekommen habt, dass man überlegt, vielleicht müssen wir mal diesen Planeten verlassen, weil er kaputt ist und brauchen einen anderen und dann sollte man mit einem Raumschiff losfliegen können, welche Bäume sollten wir mitnehmen. Und man hat das schon mal ausprobiert in Amerika. Eine Atmosphäre geschaffen wie im Raumschiff und dann versucht, in so einer Atmosphäre Bäume groß zu ziehen. 5 Jahre lang, das wächst. Und dann hat man sie ausgepflanzt, auch auf unsere schöne Erde, auf unseren schönen Planeten. Also wenn man mal einen gefunden hätte nach ein paar Lichtjahren Entfernung. Was passiert mit so einem Baum? Selbst wenn er Wurzeln hat, wenn man so einpflanzt. Beim leisesten Wind kippt er um. Ein Baum braucht beim Wachsen Wind. Der muss sich bewegen können, aber der merkt, oh, ich brauche Halt und dann wachsen die Wurzeln. dass er fest stehen kann, wenn Schwierigkeiten kommen. Das heißt, auch das gehört mit zum Baum dazu, von Anfang an. Schwierigkeiten. Und manchmal, wenn man so windschiefe Bäume sieht, dass sie stehen können, muss man sich ja manchmal wundern als Statiker. Aber das liegt nur an den Wurzeln in dem Fall und am guten Material für den Baum, dass ein Baum ist. Und für uns ist das ähnlich. Auch für uns ist das so wichtig, dass wir Wurzeln haben, die uns Halt geben, aber die uns auch versorgen. Und damit komme ich zum Letzten. Was kann ich für mich als Baum erwarten, wenn ich mich mit einem Baum vergleiche? Eben ein Baum und nicht nur ein dürrer Strauch in der Wüste. Ein Baum, der mit lebendigem Wasser erfrischt wird, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das heißt eben auch nicht, wann ich will, sondern wann eben die Zeit für die Früchte da ist. Geduldig wachsen und auch geduldig wachsen lassen. Wir haben in Burundi am Äquator viele, viele Bäume, nicht nur Nadelbäume, die das ganze Jahr über grün sind, die ihre Blätter jahrelang tragen, weil so viel Wärme und so viel Wasser da ist. Aber Paulus greift auch das Bild vom Baum mit auf. In seinem Brief an die Kolosser unterschreibt er: Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Dem Wort Gottes, der Tora, dass Gott mit uns redet. Ihr habt dem Glauben geschenkt, habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Und hier greift Paulus dieses Bild auf. Das Verwurzeltsein in Jesus. Das ist ein bisschen persönlicher jetzt als im Wort Gottes. Aber verwurzelt in Jesus, dass ich mein ganzes Verhalten an Jesus ausrichte, an dem, was er gesagt und gelebt hat. Darauf kommt es an. Baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Danken dafür, dass ich keine Angst in Gefahr haben brauche, weil ich weiß, ich bin fest gegründet, bin gut verwurzelt. Keine Sorge bei Schwierigkeiten, auch wenn sie andauern, weil ich feststehe, auch wenn es schwer ist und ich hin und her geworfen werde. Und danken dafür, dass Gott mir Verheißung gibt. Es entsteht Frucht. Auch wenn lange Zeit nichts davon zu sehen ist, was freuen wir uns an den schönen Blüten, am Apfelbaum, am Kirschbaum. Und dann dauert es doch noch eine ganz schöne lange Weile, bis man Früchte ernten kann. Aber es entsteht Frucht, auch wenn ich sie noch nicht sehe, auch für mein Leben. Und es gibt Gelingen, das verheißt mir Gott. Auch wenn es nicht immer so scheint und wenn es vielleicht auch mitunter anders gelingt, als ich es geplant hatte. Aber Gott macht das gut. Der Baum ist ein Bild für erfülltes Leben in der Tiefe. Denn Leben in der Tiefe, beim tief verwurzelt sein, da können wir vom Baum lernen. Ein Leben, zu dem man mich beglückwünschen kann. Wohl dem, freuen darf sich der, der so fest steht. Ein Leben verwurzelt in Gottes Wort. Und da finde ich Antwort darauf, was Gottes Wille ist für mein Leben. Da kann Frucht entstehen, wenn ich im Einklang mit Gottes Willen lebe. Ein Leben im Glück zeigt sich in dankbaren Gesprächen mit dem lebendigen Gott, dass ich meine Blätter Gott fröhlich entgegenstrecke und ihm danke für das, was er mir geschenkt hat. Solch ein Leben ordnet meine Beziehungen. Es hilft mir beim Reden, was wahr ist und was liebenswert. Das bringt mich voran in meinen Aufgaben, in meiner Arbeit und führt es zum Gelingen. Und dafür brauche ich meine Geschwister auch im Gespräch beim Kaffeetrinken gleich. Und vielleicht auch heute mit der Frage, wenn ihr den Mut habt, jemanden so anzusprechen, was macht dir Lust, in der Bibel zu lesen? Oder was hilft dir beim Bibellesen, wenn es mir schwerfällt? Und da hat jeder von uns andere Möglichkeiten, anderes, was einem hilft, dass man auf den Geschmack kommen könnte. Ich wünsche euch viel Segen dabei. Amen.